Ganz am Anfang noch ein sehr wichtiger Shoutout an die liebe Rocket. Der Name dieses Podcasts ist nämlich inspiriert von Rockets Song Mösenbüro und den Link dazu findet ihr in unserer Beschreibung. Stabil ist ein Jugendwort aus meiner Jugend tatsächlich. Also
es muss schlimm gewesen sein in deiner Jugend.
Ja,
ich sag's euch, an den 90ern war nicht alles schlecht, wirklich nicht.
2010 war ich 15 und da haben wir viel stabil gesagt.
Hallo, hallo, im Mösenbüro.
Wie geht's dir, Heide?
Mir geht's gut, danke.
Okay, Heide guckt ein bisschen herausgefordert. Nervös, könnte man sagen. Bist du nervös, Heide?
Nein, eigentlich fand ich es gerade total fein. Also ich habe es an mir heruntergeblickt und merke, dass ich irgendwie den leider von den Motten ein bisschen angeknabberten ich schlumpe zu Hause rum Pulli angezogen habe. Und weil Christine und ich uns doch relativ vertraut sind, erlaube ich mir das. Aber es ist sozusagen gut, dass es ein Podcast wird und kein Video.
Ja, man sieht dich nicht. Und es ist sehr schön, dass du mir so vertraust.
Ja, es geht mir persönlich gut und gleichzeitig habe ich das Gefühl, wir leben in zu aufregenden Zeiten. Es ist mir fast ein bisschen too much.
Ja, mir auch. Und deswegen machen wir diesen Podcast. Und das ist eine gute Überleitung. Unser Podcast heißt ja Mösenbüro. Und wir haben unsere Kategorien nach Bürotätigkeiten beziehungsweise nach sehr nervigen Dingen, die man im Büro macht, quasi kategorisiert. Und die erste Kategorie heißt Morning Meeting Hot Take. Das ist unsere Form des Hot Takes. Und da reden wir über so Dinge, die passieren in der Welt, die mit Queerfeminismus zu tun haben, aktuelle Themen, wo wir queerfeministische Takes zu haben und Dinge, die uns aufgefallen sind, gerade einfach gerade los sozusagen.
Morning Meeting Hot Take.
Unser Hot Take für diese Folge.
ist, den stellst du vor.
Genau, den stelle ich vor. Genau, den Hot Take für diese Folge, das ist der Pilot, der erste Pilot. Wir machen zwei Pilots, weil wir uns auch dann gegenseitig vorstellen. Mein Hot Take ist, intersektioneller Feminismus ist tot, gibt es nicht mehr, wird nicht mehr so praktiziert wie vor einer Weile noch. Ich habe mich für meine Masterarbeit damit begonnen auseinanderzusetzen, was die Wellen des Feminismus sind. Und mir ist dann aufgefallen, dass wir uns zwar argumentativ in einer vierten Welle befinden, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir gerade in einer Umbruchzeit stecken, wo die Welt so beherrscht ist von Krieg und Gewalt, dass wir auch in der Feminismus-Bubble eben sehr weit weg davon gehen, von dem, was wir vorher gemacht haben, von diesem, was in der vierten Welle sehr prominent war, der Online-Aktivismus, wo man mit Hashtag MeToo sehr viele Communities gebildet hat, online und offline, und trotzdem noch sehr intersektional war. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser intersektionale Feminismus irgendwie verloren gegangen ist. Und die Welt, und ich habe ein bisschen kurz recherchiert, ich bin mir unsicher, soll ich nochmal erklären, was intersektionaler Feminismus ist? Heide?
Nein.
Nein, okay. Also Kimberly Crenshaw, wir kennen uns alle aus. Und ich meine, es hat, glaube ich, schon auch viel damit zu tun, also dieser Untergang des intersektionalen Feminismus eben auch mit der Kritik, die dem innegewohnt hat. Also na, auf der einen Seite haben viele Leute damals schon gesagt, dass intersektionaler Feminismus nicht antirassistisch genug ist, obwohl er eben von Kimberly Crenshaw geprägt worden ist. Genau auch mit dem Grund, um zu sagen, da steht, also in Feminismus muss Ethnizität vorkommen, muss Klasse vorkommen. Da kann nicht nur auf Geschlecht runter nicht multipliziert, sondern runterdividiert.
Also oder reduziert.
Reduziert werden, ja. Sondern man muss eben diese anderen Identitätsmerkmale mit betrachten, sie gleichzeitig mitdenken als Marginalisierungsausschluss. Und ich glaube, aus dieser Kritik, dass es ist nicht antirassistisch genug, es ist nicht klassenbewusst genug, ist dann über die Zeit auch was geworden. Also dieser heutige Feminismus, der sich gar nicht mehr so mit verschiedenen Identitätsmerkmalen auseinandersetzt.
Ja, ich glaube, irgendwie würde ich dir jedenfalls recht geben, dass diese Kriegslogik, die so eine eliminatorische Logik ist, dieses Denken in Komplexität, ten oder in einer bestimmten Komplexität, wo man sich auch nicht so einfach macht und wo Denken tatsächlich so ein Werkzeug ist, das irgendwie lustvoll gebraucht wird und wo man sich schon in eine Auseinandersetzung begibt, aber eben das nicht bedeutet, dass andere keinen Platz mehr haben. Das, glaube ich, gefährdet tatsächlich diesen Zugang, der, sagen wir mal jetzt so ganz am Anfang, wo es mit dem Combahee River Collective wirklich so diese Trias einmal stark gemacht wird von Race, Class, Gender, dass da was verloren geht, weil plötzlich so ein Entweder-Oder da ist. Und eigentlich hatten wir doch gelernt, dass es um ein Und geht. Also sowohl in der Zielperspektive als auch in der Analyse. Und nicht eben um so entweder du oder ich, entweder bin ich richtig und spreche Wahrheit oder du. Also es geht nicht mehr um Ergänzungen, sondern um eine ganz harte Auseinandersetzung. Genau, da stellt sich echt voll die Frage, wie kommen wir da wieder raus, weil
ja.
Was unterscheidet uns sonst von den Rechten?
Ja, ich habe auch, ich habe gerade ganz viel genickt und wir haben vorhin über so Graustufen geredet und Schwarz-Weiß-Denken und mir kommt vor, dass verschiedene Identitäten jetzt gegeneinander mehr ausgespielt werden wieder, dass sie sich eigentlich eher gegenüberstehen als Intersektion zu gelten oder zu sehen oder gesehen zu werden auch. Also für mich fängt das schon so ein bisschen bei dieser Diskussion an, was kann man sehen, was ist ein Ausschlussgrund, bis hin zu, es gibt Dinge, die Identitätsmerkmale, die zwar Menschen haben, aber gleichzeitig sehen kann und dann auch irgendwie Menschen abgesprochen werden. Und in dieser Kriegslogik der Seiten entsteht, glaube ich, viel dieses Schwarz-Weiß-Denken und das schließt viel diese Graustufen irgendwie auch mit dann wiederum mit aus. Eine Bewegung, wo eher es um, also viel, viel mehr um Klasse und viel, viel mehr um Antirassismus geht, was auf der einen Seite gut ist, aber auf der anderen Seite dann eben Dinge auch, also andere Identitätsmerkmale und andere Intersektionen und Marginalisierungsmerkmale wiederum Antisemitismus ist in dieser Diskussion schwierig unterzubringen, weil es in der Rassismusdebatte schwierig unterzubringen ist und schwierig in der Klassismusdebatte unterzubringen. Und das wird dann als Intersektion wiederum ausgeschlossen. Genauso wie mir kommt vor, also ich habe Diabetes und mir kommt vor, die Leute sind einfach wieder mehr ableist. So, man kann Diabetes nur im Sommer sehen und mir wird das abgesprochen. Im Winter wird gesagt, du bist privilegiert und gesund. Nein, bin ich nicht, bin behindert. Das ist, warum ich denke, dass Intersektionalität im Feminismus einfach gerade gar keinen Platz mehr hat.
Und trotzdem möchte ich jetzt sagen, dass es gerade in letzter Zeit zwei Buchveröffentlichungen gab. Kann man natürlich sagen, das ist irgendwie sehr akademisch alles. Das stimmt. Und trotzdem haben auch die politische Aktivismus und Theorie, das ist ein Spannungsverhältnis, das die ganze Zeit, also von Beginn an einer feministischen Bewegung, irgendwie ganz, ganz stark war. Und ich glaube, das kriegt man nicht raus. Und es gibt zwei Publikationen, die versuchen gerade, oder bei der einen weiß ich es zumindest, und das ist explizit so, von Karin Stöbner und Elke Reyerl, Intersektionalität neu verhandelt. Und das zweite ist ein schmales Büchlein aus dem Verbrecherverlag, herausgegeben von Livia Erdősi, Anna Hoffner und Nora Sternfeld, mit dem Titel Denialism, sprechender Untertitel, Antisemitismus und sexualisierte Gewalt aus feministischer Perspektive, wo der Intersektionalitätsbegriff aufgenommen wird und versucht wird, genau wieder als Ortung stark zu machen und den Antisemitismus explizit reinzunehmen, weil der für sich schon einiges bündelt, weil der meistens auch historisch nicht allein daherkommt, sondern immer auch schon mit diversen Abwertungen, zum Beispiel von Geschlechtern hergeht, also gerade diese Zuschreibungen, die quasi dem jüdischen Mann und der jüdischen Frau gemacht wurden, auch historisch schon, weil da vieles durcheinander kommt, quasi an öffentlich und privat, wer ist wo, wofür zuständig, wer ist erwerbstätig und wer hat aber den ganzen Tag sozusagen irgendein Buch- und Bibelstudium zu tun und deswegen waren Frauen zum Beispiel, also da sind es nach wie vor erwerbstätig, das heißt, die Sichtbarkeiten sind da andere, aber egal, ich finde diese Versuche zumindest gut, da was zu retten, weil es immer so die Frage ist, ob wir, wenn wir angewidert sind von dieser seltsamen, eben eliminatorischen Logik, die es offenbar nicht mehr schafft, zwei Dinge zugleich zu denken oder zusammenzubringen, wie zum Beispiel ein Kampf gegen Antisemitismus und ein Kampf gegen Rassismus, dass man dann so frustriert ist und sagt, okay, das kommt von irgendwo her und dann quasi wirklich da alles in Bausch und Bogen verwirft und wir haben aber, glaube ich, gerade auch noch nichts Besseres, um verschiedene Kämpfe wieder zusammen zu denken. Also
genau, und ich glaube, deswegen befinden wir uns gerade auf dem Weg quasi in eine neue Welle hinein, weil es sich irgendwie so anfühlt, als wären wir irgendwie, als hätten wir eine Art und Weise, Feminismus zu denken, ein bisschen hinter uns gelassen. Also ich glaube, aus diesem Konzept der 90er von Intersektionalität sind wir, glaube ich, schon lange weg. Und ich glaube, das ist auf der einen Seite gut und auf der anderen Seite schlecht. Weil Feminismus, glaube ich, für mich zumindest und ich glaube auch für dich, habe ich jetzt zumindest rausgehört, immer ein Und ist. Also Menschen sind Flinterpersonen und von Rassismus betroffen und von Antisemitismus betroffen. Also das finde ich schön am Intersektionalitätsbegriff.
Ich könnte dir jetzt auch einen ganz vorwurfsvollen Blick zuwerfen und sagen, ich fühle mich in der Kategorie Flinter nicht gemeint. Es ist mir vor kurzem wieder passiert und ich war aber in der Situation, wo wir eigentlich mit ganz anderen Baustellen beschäftigt waren, gerade wirklich nicht in der Stimmung, mir zu überlegen, okay, mit welchem Begriff wärst du denn heute gemeint? Weil mir schien, letzte Woche fühltest du dich im Flinterbegriff noch wohl. Und es war keine Differenzfeministin, die gemeint hat, sie will da nicht mitgemeint sein als Frau. Nein, es war eine nicht-binäre Person, die den Flinterbegriff ablehnt. Und ich finde es grundsätzlich gut, ich finde es wirklich gut und Sprache ist im Fluss und das kann von mir aus auch dynamisch sein im Sinne von schnell. Aber vielleicht kann man die vorwurfsvollen Blicke zu Hause lassen, weil es ist so öd.
Ja, genau. Man kann den Flinterbegriff, glaube ich, voll gern diskutieren. Da gibt es sicher für und wieder, genauso wie es für Intersektionalität für und wieder gibt. Ich glaube, also das Konzept von Intersektionalität ist, glaube ich, sehr schwierig, weil und auch schwierig auf Welten und auf Realitäten umzuschlagen, weil es eben nicht hierarchisiert. Es sagt nicht das eine gegen das andere oder das ist wichtiger als das andere, sondern es sagt eben, dass Identitäten sehr bunt sind und sehr divers und miteinander funktionieren und dass man eben nicht an Menschen anschauen kann und sagen kann, du bist sicher so und so, weil das und das fällt mir an dir auf. Und ich glaube, dasselbe gilt ein bisschen für den Flinterbegriff. Also es ist nicht für und also es ist nicht nur positiv für Menschen, es ist aber auch nicht nur negativ für Menschen. Ich glaube, da gibt es auch eine Prozesshaftigkeit und dann ja eine Graustufe zu, nicht dann schwarz-weiß tatsächlich. Vielleicht können wir das später irgendwann nochmal diskutieren. Das wäre sicher cool, den Flitterbegriff zu kritisch zu hinterfragen auch. Mhm. Genau. Also ich bin total bereit, auch wenn ich aus der dritten Welle ganz sicher komme vom Feminismus. Ich bin bereit, den Intersektionalitätsbegriff aus den 90ern zu lassen und ihn zu erweitern. Aber ich bin nicht bereit, ihn komplett links liegen zu lassen. Und das ist das, was ich gerade irgendwie schwierig finde. Also ich möchte nicht dieser Kriegslogik irgendwie klein beigeben und diesem Schwarz-Weiß-Denken folgend irgendwie sagen, das ist wichtiger gegen das gestellt. Ich finde, das ist auch eine kapitalistische Grundlogik drin, dass also wieder die Unterdrückungsmechanismen zu hierarchisieren und gegeneinander auszuspielen, ist nicht nur gewaltvoll, sondern auch sehr kapitalistisch, weil Kapitalismus immer eine Hierarchie hinstellt.
MitarbeiterInnen des Monats.
Schauen wir mal zur nächsten Kategorie. Das wäre die Mitarbeiterin des Monats. Das kann eben eine Flinterperson sein. Eine nicht cis-männliche Person. Entweder im Sinne vom Hot Take, also die besonders jetzt in dem Fall intersektional ist oder sich besonders hervorgetan hat. So kann man das, glaube ich, generell ausdrücken. Ja.
Ich hänge das jetzt wieder an einem Wort auf, nämlich dem Wort stabil, das ich vor ein paar Jahren eigentlich, glaube ich, neu gelernt habe, weil früher dachte ich, dass maximal, ich weiß auch nicht, ein Bücherregal stabil ist. Aber zunehmend geht es ja darum, dass Menschen stabil sind. Und wenn jemand sich in letzter Zeit als wirklich stabil erwiesen hat, dann Vicky Spielmann. Ich finde, das ist unsere Mitarbeiterin des Monats einerseits. Andererseits finde ich das Wort stabil trotzdem irgendwie noch immer total befremdlich, weil ich dachte, wir wollten alle fluide Identitäten haben und eigentlich so bisschen lustvoll amorph und unsere Grenzen ein bisschen aufweichen und nicht so.
Ja. Ein Jugendwort aus meiner Jugend tatsächlich. Also
es muss schlimm gewesen sein in deiner Jugend.
Ja,
ich sag's euch, an den 90ern war nicht alles schlecht, wirklich nicht.
2010 war ich 15 und da haben wir viel stabil gesagt. 2010 war ich 15, ja.
2010, ja.
Weil ich bin, also ich bin 95 geboren, ich bin inmitten der 90er geboren. Und genau, 2010 war ich eben 15. Wir haben sehr viel stabil gesagt, auch auf Personen bezogen. Genau, und ich würde auch sagen, dass Vicky Spielmann eine sehr stabile, intersektionale Feministin ist. Genau, ich glaube, es kennen sowieso, also wenn ihr sie nicht kennt, schaut sie mal nach, schaut mal, was sie so gesagt hat. Sie war bei den Grünen, ist, glaube ich, immer noch dort, aber sie war Gemeinderätin der Stadt Wien, letzte Periode.
Gemeinderätin, ja.
Genau, Gemeinderätin. Und hat gute Sachen vorangebracht, ja.
Na, und es ist schon so, dass die Breite ihrer Aufmerksamkeit beeindruckend ist. Also ich glaube, Neugier ist das eine, aber sich involvieren in unterschiedliche Auseinandersetzungen und da Position beziehen ist das andere. Und ich glaube, es bringt sie wohl beides mit und irgendwie für eine Politikerin eine sehr gute, ein sehr guter Zugang einfach.
Ja. Genau, ich glaube, sie hat generell einen guten intersektionalen Zugang zu, also in der feministischen Welt und in der feministischen Politik zu deswegen ja vielen Themen. Also Intersektionalität ist ja nicht, lebt ja nicht nur von Einfältigkeit und lebt ja nicht vom Schwarz und Weiß, nämlich, ja, sondern eben von den Graustufen und von der Diversität. Und das macht sie sehr gut. Also ich bin häufig beeindruckt von ihrer Art und Weise, aktuelle politische Themen eben intersektional feministisch zu lesen. Das kann sie sehr gut, finde ich.
Die Kaffeepause.
Genau, wir machen jetzt die Kaffeepause mit Heide. Die Kaffeepause ist von uns eine erdachte Kategorie, um ein Interview-, Diskussion-, Gesprächsformat mit interessanten Leuten zu schaffen, wo wir über queerfeministische Themen und die Interessen von diesen Personen reden. Und heute ist quasi Heide zu Gast, weil wir im Pilot 1 Heide vorstellen wollten und im Pilot 2 mich, Christine. Genau, und wir haben uns gedacht, was gibt es da Besseres als ein Interviewformat mit uns selbst, eine Kaffeepause quasi mit uns selbst, die dann später erweitert wird mit anderen Personen. Genau, Heide, hallo, willkommen.
Willkommen, Christine.
Wir haben vorhin über Intersektionalität gesprochen und ein großer Teil von Intersektionalität, würde ich jedenfalls sagen, ist die Identitätspolitik, die damit pro und contra besprochen und diskutiert wird. Und deswegen wäre meine erste Frage an dich ein bisschen provokanter gefragt. Findest du Identitätspolitik auch so konterrevolutionär wie manch andere? Weil das ja in der Diskussion häufig ein Thema ist.
Also ich hätte ja gerne ein T-Shirt, darauf steht Fahrradliberal. Ich glaube trotzdem, dass die Versuche, den Liberalismus irgendwie positiv zu framen, auch nicht so erfolgreich sind. Aber konterrevolutionär, boah, ich wüsste ja gar nicht, was so besonders revolutionär ist. Aber Identitätspolitiken oder die eigene Positionierung, die hat, glaube ich, ein bisschen überhand genommen, um das kurz zu machen. Und die Zielperspektive ist ein bisschen verloren gegangen. Weil ich finde es schon ganz gut, dass man vielleicht weiß, wo man herkommt und aus welchem sozialen Zusammenhang zum Beispiel, welcher Klasse. Und daraus auch einen politischen Standpunkt gewinnt. Ich glaube, diese Sozialisationserfahrungen sind für uns alle ganz wichtig. Und ich als einfach als weiblich sozialisierte Person habe einfach andere Erfahrungen gemacht als und mache ständig noch andere Erfahrungen, weil ich auch so gelesen werde, als ein Mann. Und so gesehen sind das, glaube ich, diese großen Kategorien nicht ganz unwesentlich. Die Zielperspektive wäre tatsächlich, dass man diese diversen Differenzen möglichst lustvoll leben kann, wofür ja gerade die Kategorie Geschlecht schon auch herhalten könnte, weil wir entlang derer ja eigentlich auch unsere Objektwahl meistens treffen, je nach Vorliebe eben.
Ja, ich glaube, Geschlecht kann gut lustvoll performt werden. Du hast eben gerade gesagt, dass das ein bisschen Überhand nimmt. Was nervt dich an Identitätspolitik?
Ich muss gestehen, ich bin ja immer ein bisschen irritiert von so einer akademischen Wahrnehmung, dass ich noch in den 90er Jahren so sozialisiert wurde in einem akademischen Umfeld, der Uni Wien, wo ich meine, das ist jetzt keine Elite-Institution hier gewesen, aber wo so althergebrachte wissenschaftliche Gepflogenheiten gelebt wurden, wie zum Beispiel, dass es kein Ich gibt in einer wissenschaftlichen Arbeit. Und das wurde völlig abgelöst von sozusagen einer beinahe zwanghaften Positionierung. Ich möchte jetzt jedenfalls meiner Arbeit vorausschicken, ich bin weiß, privilegiert, komme aus einem Akademikerinnenhaushalt und möchte aber trotzdem etwas zusagen. Ne? Also das finde ich tatsächlich ein bisschen, das zeigt irgendwie so diese Spannung. Ich möchte nicht dahin zurück, ich möchte auch nicht zu dieser Verleugnung, zu diesem Pseudo-Objektivitätswahn irgendwie, dass man sich mit einem, also dass es quasi keinen Standpunkt gibt für eine Wissenschaftlerin oder auch für jede Person und Aktivistin, aber dass ich mir sozusagen erst mit diesem Bekenntnis eine bestimmte Sprechposition nehme, das irritiert mich.
Das ist spannend, weil ich komme genau aus dieser Kultur, die da genau das macht, also wo der eigene Point of View sehr, sehr wichtig ist. Ich habe Kultur- und Sozialanthropologie studiert und da ist das eine der ersten Sachen, die du lernst, an der Uni Wien auch, dass die eigene Identität sich halt sehr aufs Forschungsfeld ausübt. Also dass man eben als selbst, als eigene Person eben ins Feld geht und das Feld dann eben auch so beeinflusst mit sich selbst, eben nach diesem Grundprinzip, dass Identität die Gruppe formt und Gruppenidentitäten formen. Deswegen wäre es jetzt spannend für mich zu wissen von dir, wie man das besser machen könnte, weil wenn du sagst, du willst keinen Objektivitätswahn, da stimme ich zu, das gibt es glaube ich einfach nicht. Also man schaut immer auf die Dinge aus einem bestimmten Kontext heraus. Aber auf der anderen Seite dieses schon fast narzisstische, beziehungsweise die fast narzisstische Ich-Zuschreibung in Arbeiten beziehungsweise in Themenbereichen oder sich Dinge anzuschauen, finde ich, hat auch überhand genommen. Also es geht eben nicht um dich selbst, sondern wenn du in ein Feld gehst und was auch immer beschreibst, also das kann auch, du setzt dich in ein Kaffeehaus und beobachtest, wie Paare miteinander reden, dann hat das erstmal nichts mit dir zu tun, sondern du sitzt als du selbst dort. Dir werden andere Sachen einfallen und auffallen, auch wenn du ein anderes Geschlecht hast. Also Männern werden andere Sachen auffallen als Frauen, aber trotzdem geht es nicht um dich. Also ja, das würde mich interessieren.
Ja, ich finde, es berührt eigentlich auch dieses größere Themenfeld von Hierarchisierungen, Arbeitsteilungen. Wie stellen wir uns überhaupt Beziehungen vor? Wir stellen uns vielleicht als Linke möglichst reziproke Beziehungen vor. In einer Gesellschaft der Freien und Gleichen. Und dann gibt es natürlich Bereiche, wo es klar ist, dass es unterschiedliche Rollen gibt, die man selbstverständlich akzeptieren, und das ist auch sinnvoll. Also Patientin, Ärztin zum Beispiel, da gibt es ein eindeutiges, da gibt es unterschiedliche Rollen und auch unterschiedliche Bedürfnisse da drinnen. Und das akzeptieren alle selbstverständlich. Wenn mich aber dann die Ärztin runterschicken würde, also sie verschreibt mir Medikamente, weil ich bin erkältet, und schickt mir dann aber runter, um ihr noch eine Wurstsemmel zu holen, dann ist das ein eindeutiger Missbrauch ihrer Rolle. Das wäre jetzt irgendwie nicht vorgesehen, aber die Krankschreibung oder die Verordnung von einem bestimmten Medikament, da geht es vielmehr um Vertrauen und um Arbeitsteilung. Und wenn wir uns als Beobachterin in einen bestimmten Austausch begeben, wenn ich jetzt deine Masterarbeit zum Beispiel hernehme, dann ist es natürlich so, dass da ein Stück weit auch, wenn auch professionelle, aber Beziehungen aufgebaut werden. Also wir sind ständig von diesem Austausch abhängig und wir wollen was wissen und wir wollen was erfahren und wir wollen aber meistens auch was voneinander erfahren. Aber der Punkt, glaube ich, um den es mir vorhin ging, ist die Frage, muss das Ich verschwinden, weil ich glaube, dass es etwas wie wissenschaftliche Objektivität gibt und in manchen Disziplinen sowas wie ein Kochrezept, und wenn ich mich daran halte, dann kommt was Gutes dabei raus und alle sind zufrieden. Oder muss ich mir erst mit einem bestimmten Bekenntnis, wer ich bin und dass ich das reflektiert habe, die Erlaubnis quasi einholen, dass ich überhaupt sprechen, beobachten, neugierig sein darf und in Austausch treten darf. Und das, finde ich, ist ein bisschen, das berührt vielleicht diese moralische Komponente, die mich so irritiert. Diese Lust über richtig und falsch und ein berechtigtes Interesse und ein übergriffiges Interesse oder so klare, allgemeine, also als könnte man sich davor schützen, dass es immer auch möglich ist, wenn wir miteinander in Kontakt sind, dass etwas zu weit geht und was tut man dann damit? Ja? Mhm. Oder etwas nicht glückt, ein Gespräch nicht glückt, weil das Gegenüber einfach nichts sagt.
Ja.
Oder nichts hergeben will. Ne? Also es geht ja schon auch um ein Geben und Nehmen.
Ja, dann kommen wir halt nicht weiter.
Also. Genau, dann kommen wir halt nicht weiter. Und ich glaube, da stehen wir auch gerade.
Ja.
Wir kommen gerade einfach nicht weiter, weil alle nur sagen, hier stehe ich nun. Ja.
Ja.
Aber wo wir hinwollen, das meinte ich vorhin so, also in der Zielperspektive, da sind wir gerade ein bisschen ratlos. Und ich glaube auch im Feminismus ein bisschen ratlos, weil es halt einerseits wahnsinnig viel Backlash gibt. Und auch alte Kämpfe ständig wieder aufpoppen, von denen man geglaubt hat, dass die jetzt echt gegessen sind. Ne? So wie zum Beispiel dieses My Body, My Choice ist zwar, es ist einfach immer wieder umkämpft und das ist doch erstaunlich frustrierend.
Ja. Wie glaubst du, könnte man das herausfordern? Also ich meine, ich glaube nicht, dass wir sagen können, okay, also das wäre nicht meine Haltung zu sagen, wir verletzen jetzt einfach Grenzen, damit wir weiterkommen. Das ist, glaube ich, nicht die Antwort so. Aber ich glaube, es gibt schon eine Art neugieriges, vorsichtiges Fragen. Oder wie stellst du dir das vor? Was denkst du?
Es passiert ja dann trotzdem.
Ja.
Ne? Es ist ja nicht so, es wird viel mehr gelabert und geforscht und irgendwo hingegangen und selbstverständlich nachgefragt als wahrscheinlich je zuvor, weil es einfach auch mehr Menschen gibt, die diese Praxis üben und mehr Orte der Begegnung gibt und mehr soziale Medien gibt, wo man auch darüber in Austausch tritt. Aber es gibt gleichzeitig, glaube ich, auch einen Backlash, der da lautet, es werden ständig Glaubenskriege ausgefochten. Ne? Mhm. Und das ist schon auch, also und das kann man über jeden Gegenstand machen. Über jeden. Und er wird aber erstaunlicherweise doch noch immer sehr, sehr oft über den weiblichen Körper ausgeführt. Ja. Nicht nur, aber auch. Ne? Also auch Glaubenskriege werden nach wie vor über den weiblichen Körper ausgetragen.
Ja. Aber auch, also ich finde auch Glaubenskriege innerhalb des Feminismus nämlich. Also wenn ich mir jetzt überlege, wie viele Leute zu Second Wave Feminism stehen, natürlich kann ich nicht gut mit Feministinnen, die sagen, Transfrauen sind keine Frauen. Aber gleichzeitig schere ich nicht alle Second Wave Feminism Menschen, Personen über einen Kamm. Also ich kenne tatsächlich auch, also wir kennen auch Leute, die Feministinnen, die Second Wave Feminism praktizieren, finde ich, und dann aber trotzdem nicht verletzend sein müssen mit ihrer Grundhaltung.
Ja, also ich glaube, die du jetzt ansprichst, da wird es vielleicht noch immer sehr stark um so eine um dieses, vielleicht schon um dieses Gleichheitsding gehen, oder? Also dieser Differenzfeminismus hat gleichzeitig auch so ein totales, so einen totalen Gleichheitsfokus. Ne?
Mir kommt es auch so vor, dass wir uns eben akzeptieren können, weil sie der Meinung ist, wir sind Feministinnen und wir machen das halt gemeinsam mit unterschiedlichen Blickwinkeln. Und das finde ich okay. Ich finde halt, es gibt Menschen, die so denken, die dann aber gleichzeitig auch sagen, okay, aber meine Meinung, dass zum Beispiel eben, das ist ja ein sehr prominentes Beispiel, dass Transfrauen keine Frauen sind, also diese sehr bekannte TERF-Bewegung im Second Wave Feminism,
Ich glaube tatsächlich, man tut ihnen ein bisschen Unrecht. Ich glaube, das ist halt so eine, das ist halt so wie eine Sekte innerhalb einer Schule, die so stark drauf beharren, dass da Trans quasi ausgenommen werden muss.
Genau, das glaube ich auch. Also
vielleicht würden Differenzfeministinnen, wie wir sie jetzt so im Kopf haben, meinen, okay, das hat jetzt nicht so viel mit mir zu tun. Ich glaube, das wäre sozusagen das Vehementeste, was man da ein. Ja. Also jetzt nicht im Sinne von mag ich nicht oder ist nicht wie ich, sondern kann ich nicht so viel mit anfangen.
Genau.
Hat nichts mit mir zu tun.
Ich finde das, genau, also vom Gefühl her bricht sich's bei mir, also in meiner Erfahrung auch viel an der Frage, willst du das gemeinsam mit mir machen? Mhm. Sind die feministischen Themenbewegungen, was auch immer, die Dinge, die du mit mir gemeinsam machen möchtest oder nicht? Und dann ist, also wenn die Antwort nein ist, dann ist es auch okay für solche Personen. Aber ich finde eben, nochmal zurückzukommen auf dieses Grenzen aushandeln und so weiter, finde ich, glaube ich, wichtig, eben das zu erkennen, dass halt gerade Feministinnen keine homogene Masse sind und dass es tatsächlich Personen gibt, mit denen du die Grenzen auch einfach aushandeln kannst, mit dem du sagen kannst, wo du sagen kannst, okay, das ist deine Grenze und das ist meine Grenze und das ist mein Blickwinkel drauf und das ist dein Blickwinkel drauf und irgendwie finden wir trotzdem Gemeinsamkeiten in bestimmten Themen wieder. Also du musst ja nicht den gleichen Blickwinkel auf jedes Thema haben, sonst kommen wir ja auch nicht weiter. Also wenn du jetzt zum Beispiel mal also die Abtreibungsbewegung hernimmst, da denken viele gleich drüber, aber natürlich der Blickwinkel von einer Transperson ist anders drauf als von einer Cis-Hetero-Person. Und das finde ich dann schon interessanter. Ich finde es schade, dass halt Leute sehr pauschal agieren mittlerweile und eben wie vorhin besprochen in dieser Intersektionalitätsdiskussion eben schwarz-weiß sagen, beziehungsweise das Schwarz-Weiß-Denken an den Tag legen und sagen, du bist so, weil du gehörst zu dieser Bewegung und ich bin so, weil ich gehöre dahin.
Und da gibt's keine Verbindung. Ne? Und ich glaube, das ist das Gegenteil von irgendwie sowas wie einem Graswurzel-Ansatz, weil da geht man schon auch davon aus, dass sich diese Inseln irgendwann einmal zu seinem Myzel verbinden könnten. Und wenn man halt nur nach genau Gleichen sucht, dann wird es vielleicht tatsächlich unmöglich, gegen eine auch drohende Faschisierung der Gesellschaft, die sich allerorts zeigt und die weder mit Trans noch mit einem Queerfeminismus, nicht einmal mit einem Differenzfeminismus für anfangen kann, weil die mit keinem Feminismus was anfangen kann. Und weil man schon das Gefühl hat, dass es ein Boys Club, ne? Also man sehe sich die herkömmlichen politischen Akteure nur mal an.
Ja.
Und vielleicht werden wir einander noch brauchen.
Ja, ich denke schon. Gut, die letzte Frage wäre, wofür dann Identitätspolitik eigentlich nützlich sein kann? Beziehungsweise, was daran nützlich sein kann? Also was an Identitätspolitik kann nützlich sein?
Ich versuche mich mal an einer Kurzfassung. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass wir alle viele sind und wahrscheinlich mag es kaum jemand auf eins reduziert zu werden und das ist auch das, was, glaube ich, sehr verletzend ist an all den Reduktionen, egal, also das ist etwas, was sehr verletzend ist. Und deswegen, glaube ich, geht es auch um den Begriff der Solidarität und deswegen würde ich gerne auch auf zwei Bücher von Lea Susemichl und Jens Kastner hinweisen. Das eine heißt Identitätspolitik und das andere unbedingte Solidarität, weil solidarisch sind wir sehr oft mit jenen, die nicht genauso sind wie wir. Oder das wäre zumindest eine gute Zielvorstellung. Aber um diese Differenz wahrzunehmen, ist es wahrscheinlich gut und sinnvoll, auch selbstreflexiv zu wissen, wer man so ist, wo man herkommt und was man vielleicht für eine Zielperspektive hat. Und wenn es da Gemeinsamkeiten gibt mit welchen, die vielleicht durchaus anders sind, dann wird sowas wie Solidarität tatsächlich gelebt. So gesehen braucht man das wahrscheinlich alles zusammen für eine echt progressive politische Perspektive.
Das ist ein sehr gutes Schlusswort, finde ich. Am Ende, um unsere Gästinnen besser kennenzulernen, möchten wir mal eine Frage stellen, und zwar eine sehr, sehr lustige. Was ist dein antifeministisches Guilty Pleasure, Heide?
Ich glaube, ich mache mich mitunter gern über die Bemühungen von anderen Leuten lustig, weil sie mir so anstrengend vorkommen.
Leuten generell oder Männern oder?
Auch Frauen und Feministinnen.
Okay, ja, verstehe. Ja, wir sind
alle feministischen Kämpfe in ihrer Ernsthaftigkeit vor allem. Ich glaube, dass ob etwas witzig ist oder nicht, ist vielleicht tatsächlich eine sehr nützliche Kategorie, manchmal sogar nützlicher als deins oder meins. Und deswegen ist, glaube ich, die Ernsthaftigkeit, in der manche Auseinandersetzungen geführt werden, mein Guilty Pleasure ist, dass ich mich darüber einfach ein bisschen lustig mache.
Verstehe. Ja, ich glaube, wir sind alle nicht perfekt.
Vielleicht sollten wir das öffentlich machen hinfort. Das ist zwar vielleicht nicht PCCC, aber auch das, ja, vielleicht lockert das irgendwas.
Ja, könnte uns, glaube ich, allen gut tun. Danke, Heide.
Danke, Christine. Das war eine vergnügliche Stunde mit dir.
Fand ich auch. Bis zum nächsten Mal.